Wer redet, ist nicht tot.
Ich rede mit Wurstsack Henrik Haase. Hallo Henrik.
Hallo Holger.
Du warst gerade in Italien auf, erklär mir das.
Ich war auf dem Welttreffen von Slow Food. Slow Food ist ein Verein weltweit, der existiert in 152 Ländern.
Wie alt ist der? Gibt's den schon lange? Also ich kenne das nur als Idee. Mir war gar nicht klar, dass das ein Verein ist.
Seit 30 Jahren, 25 Jahren. Mhm. Wir hatten letztens Jubiläum gefeiert. Also in Deutschland gibt es ihn seit 20 Jahren. Ist eine weltweite Vereinigung, waren vorher halt kleinere Gruppen, also es gab eine sehr starke in Italien, dann gab es in Deutschland sowas ähnliches, in Frankreich, die haben sich dann in Paris, glaube ich, getroffen, haben sich dann zusammengeschlossen als Slow Food sozusagen, als Verein, und der existiert halt weltweit mit über 100.000 Mitgliedern, in Deutschland um die 13.000, 14.000 Mitglieder, die in kleinen Chaptern oder kleinen Ortsgruppen, wie nennt man das?
Das ist tatsächlich ist also richtige, echte Vereinsmeierei.
Ist teilweise echt eine Vereinsmeierei, ja. Ist aber eine sehr lockere Geschichte, weil man sich einfach zum Essen trifft, beim Bauern sich trifft, zusammen einkaufen geht, Produzenten besucht. Also es gibt da jetzt nicht irgendwie so eine steife Versammlung, sondern das hat ja einfach der Sache geschuldet, viel mit Essen zu tun, ja. Und das sind meistens einfach schöne Sachen. Und es gibt eben, ich habe das vor 7, 8 Jahren entdeckt, Ende von meinem Studium, und habe dann war dann eigentlich eingeladen zu einem Welttreffen, so wie jetzt, vor ein paar Tagen, und die finden alle 2 Jahre statt. Und das ist in Italien. Und da habe ich an Slow Food geschrieben, auch international gesagt, ey, cooles Ding, ich arbeite gerade an Diplomarbeit, mich hat so regional, Bio, regionale Spezialitäten interessiert, ich habe Design studiert. Und dann haben die zurückgeschrieben, ja klar, dann komm doch zu unserem Welttreffen, wir laden dich ein, finden wir cool, Unterkunft, mach dir keine Sorgen, Essen auch nicht, kommst aber vorbei. Und dann war ich da, und es ist ein Treffen von, da sind so 5.000 bis 6.000 Delegierte aus der ganzen Welt. Aktivisten, dann sind da Köche, dann sind da indigene Völker, dann sind da Bauern, dann sind da Aktivisten, die irgendwie einen Käse schützen oder sich für irgendeine seltene Linsensorte einsetzen oder so. Die treffen sich da alle 2 Jahre, und das ist sozusagen wie der hohe Rat von Slow Food, und treffen sich da und diskutieren dann in verschiedenen Workshops über 5 Tage die Sachen, die gerade anliegen.
Was muss man denn da diskutieren? Also was muss man daran diskutieren, dass es vielleicht sinnvoller ist, Kartoffeln anzubauen, als im Gewächshaus zu züchten auf Matten oder irgendwie sowas?
Ja, gute Frage. Also du kommst da an, und das ist halt eine riesen Olympiahalle voll mit Leuten, die alle abgefahren angezogen sind. Also jeder bringt so seine Tracht mit irgendwie. Ich sitze da zwischen Mönchen und Menschen aus Afrika, die abgefahrenste Kostüme anhaben. Und die halten da auch Reden. Und da merkst du dann schon, worum es dann geht. Also da gibt es dann wirklich den Bauern, der einfach erzählt, wie sozusagen die Gentechnik und die großen Agrarindustrie Unternehmen, die wir immer nur aus so Horror-Dokus kennen, wie die wirklich sein Land da angreifen und wie er mit einer kleinen Gruppe Bauern sozusagen dagegen kämpft und dann erste Erfolge hat. Dann gibt's aus Amerika wirklich Leute, die, ich habe da jemanden getroffen, der Kindern, die kein frisches Gemüse mehr kennen. Also die kennen kein, also sowas, was jetzt hier auf dem Tisch liegt,
so irgendwie.
Genau, so ein Kürbis, die kennen das einfach.
Die liegen doch überall rum.
Nein. Es gibt in Amerika, deswegen diese Food Trucks sind ja auch teilweise dadurch entstanden, dass es einfach Food Deserts gab. Also Orte in Amerika, wo du eigentlich wirklich nur noch Snickers und Cola kriegst und sonst nichts mehr. Und da ist ja auch Urban Gardening ganz stark einfach davon geprägt, dass du dich überhaupt irgendwie dass du an frisches Gemüse rankommst.
Urban Gardening, einen Garten auf dem Hausdach machen, oder?
Auf dem Hausdach in einer Baulücke, genau. Also da auch gerade in so Detroit, in diesen Areas, da gibt es diese Sprecher von Food Deserts. Und da merkst du halt ganz schnell, Essen hat dann irgendwie so eine politische Dimension, und dann wird darüber sozusagen, gibt es ein Treffen der Imker. Ganz großes Problem, Bienensterben weltweit, Pestizide, die haben alle so T-Shirts an, wo so kleine Bienen drauf sind mit so Gasmaske drauf. Da merkst du, das ist echt so ein Kampf. Also sie sind sowas von leidenschaftlich, für die geht's dann aber anders als ich fahre dahin und denke, es wäre schön, wenn hier alle ein bisschen mehr kochen. Ich habe irgendwie so ein Gefühl von die Auswirkungen, die unser Konsum hat, sind gravierend. Aber da bei denen ist es halt noch so, da geht's ums Überleben. Da geht's um Klimawandel. Da sprichst du mit dem Inuit, der erklärt ja im ersten Moment, wie so ein Wal zerlegt wird. ja, in seinem Dorf, und dann erzählt er, ja, die Wiese hinter meinem Haus blüht jetzt irgendwie, weil der Klimawandel kommt, und jetzt müssen wir uns das überlegen, weil die Fische auch nicht mehr kommen und so. Also da hast du echt ganz andere Dimensionen, und das ist natürlich krass, was da alles auf so einen einplattert. Das
macht man sich immer nicht so klar, wenn man eigentlich so wohlgenährter Westeuropäer ist, wie gut es uns eigentlich geht, ne?
Ja, und das Krasse finde ich dann immer, also bei dieser Veranstaltung schrumpft für mich so die Distanz. Du hast hier in Deutschland sitzt du halt und guckst dir diese Dokus an. Ich sage ja immer, wir könnten einen eigenen Fernsehkanal aufmachen, wo wir nur diese Horror-Dokus laufen lassen. Wie der Milchskandal, die
Monsanto,
Fastfood, bam, bam, bam. So. Und dann fährst du aber dahin und dann triffst du auf einmal denjenigen, der sagt, ja, ich war mal Hühnerfarmer und ich kämpfe mir das jetzt wieder. Aber weil eben deutsche und holländische Hühnerreste bei ihm alles kaputt gemacht haben. Und dann stehst du da und gibst ihnen die Hand. Mhm. Weißt du, so, dass da ist das auf einmal keine Doku mehr, wo du sagst, da müssen wir mal was tun, da müssen wir mal
eine Petition. Schnell mal Twitter vollschreiben. Ja.
Klick mal hier, nee, gefällt mir nicht, wo ist denn der gefällt mir nicht Button? Ja. So, aber da kriegt es auf einmal so eine, da strumpft die Distanz, und ich bin da halt und saug das dann irgendwie auf. Und das geht halt über diese, du hast ja gefragt, wie funktioniert das? Ja. Es gibt so eine riesen Eröffnungsfeier, da war dieses Jahr, es hat angefangen mit einem Telegramm vom Papst, das verlesen wurde, wo gesagt wurde, unser Kampf für gute Lebensmittel wäre ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der Schöpfung, wo er recht hat, der sich jetzt, also der Papst, das war das Revolutionäre im Grunde genommen darin, es waren ja alle Religionen im Raum vertreten, aber das zum ersten Mal so ein Kirchenoberhaupt sagt, die Kleinbauern, also die 80% der also vor allem in den Entwicklungsländern, die der Ernährung ausmachen, da sind ja eben nicht die großen Multis, die da sozusagen zur Ernährung beitragen, sondern eben Kleinbauern, dass die extrem wichtig sind und zu erhalten sind und zu fördern sind. Das war schon essentiell. Und dann kam die Frau auf die Bühne, die Alice Waters, die schon seit Jahrzehnten in Kalifornien ein Restaurant Chez Panisse heißt das, da sind auch Steve Jobs und so immer essen gegangen, da gab es immer das beste Essen, die hat so als erstes mit dem regionalen Garten gearbeitet, die hat jetzt Kindergärten angefangen, also Edible Education, also essbare Bildung, versucht sie an die Schulen zu bringen in Amerika, und die ist halt auch der Grund dafür, warum es im Weißen Haus jetzt so einen Garten gibt, weil Michelle Obama hat das dann mit ihr zusammengearbeitet. Und dann kam eben nach ihrer Rede, kleine Überraschung, hatte sie eine Videobotschaft von Michelle Obama noch mit dabei, die dann auch sagte, alle Versammelten hier, macht weiter, es ist unheimlich wichtig, weil sonst, also in Amerika ist es ja einfach ein Riesenproblem.
Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich meine, bei uns ist ja, klar fressen die Leute hier auch den ganzen Tag so Supermarktzeugs, aber hier liegen halt überall die Kürbisse rum. Mhm. Das ist halt, darum kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es Gegenden gibt auf der Welt, wo das nicht so ist.
Das. Ja, also da Filterbubble, ne? Also ja, ja. Ich glaube, es ist auch in, also ich merke immer ganz klar an diesem System, also ich habe nun meinen eigenen Bauern quasi. Ich mache so eine solidarische Landwirtschaft. Das heißt, ich habe bin Teil von 100 Leuten, die einen Bauern unterstützen hier in Berlin. Gato, Speisegut. Und der
wie unterstützen? Also
wir zahlen quasi jeden monatlich was voraus, sag ich mal, egal was es gibt. Und wir kriegen unseren Ernteanteil. Das heißt, wir kriegen einen Teil von der Ernte ab. Das ist ein Gato, das ist auf der Fläche von Berlin, also quasi in Berlin.
Was kostet sowas?
40, 50 Euro. Wir haben aber auch verschiedene Tarife, also je nachdem, wie viel du haben willst. Und du kriegst halt nicht eine Gemüsekiste, wo dann irgendwie eine Bio-Kokosnuss drin ist, irgendwie, sondern du kriegst halt nur das, was es da auch gerade gibt. Ja. Also natürlich auch Lagergemüse, ist jetzt nicht so, dass es im Winter nichts gibt und nur noch Kohl, sondern da gibt es dann die verschiedenen Sachen, die dann auch gelagert werden können. Will nur sagen, und dann weiß ich, wo mein Wochenmarkt ist, der ist hier bei mir vor der Tür, da gehe ich jeden Samstag hin, das ist fest bei mir in der Planung drin. Ich weiß aber auch, wenn du das jetzt jemandem erzählst und wenn du jetzt irgendwie erzählst, was du alles isst, da kommt das Gegenüber und sagt so, ja, toll, super, aber ich kaufe immer bei irgendeinem Supermarkt ein, und dann weiß ich auch, dass das irgendwie was Besonderes ist, das muss man sich sehr stark erarbeiten und dass man das nicht verwechselt, deswegen Filterbubble, ne, so alles schön um dich rum, frisches Gemüse, du kennst einen Bauern, ich kenne einen Bäcker, ich kenne einen Metzger.
Naja, aber selbst wenn ich in den Supermarkt gehe, also ich gehöre zu den Leuten, die ihr Gemüse auch im Supermarkt kaufen.
Da gibt's auch
frisches. Da gibt's halt Gemüse, genau. Frisches. Und das ist oft sogar frischer als alles andere, weil die so einen hohen Durchsatz haben.
Ja, okay. Ja, nur das Ding ist, wenn ich jetzt sage, erinnere dich mal nur von Gemüse aus dem Supermarkt, da gibt's einige, also ich kenne wenig Supermärkte, also jetzt Supermärkte, ich sage jetzt nicht hier irgendwie Gourmetabteilung oder sowas, wo du einfach mal 10 verschiedene Sorten Kartoffeln hast, aus denen du auswählen kannst.
Ja, nee.
Das so, nicht. Die habe ich aber auf dem Acker zum Beispiel. Ja. Also für mich ist Kartoffeln, wenn ich sage, Kartoffeln esse ich gerne, dann spreche ich von 10 verschiedenen Sorten, die ich mir unterschiedlich zubereiten kann. Und die eine ist dafür gut, die andere dafür. Ich will nur sagen, dass das nicht für alle erreichbar ist und dass ich auch in Deutschland denke, dass es in vielen Gegenden einfach auch keinen Wochenmarkt gibt, sondern nur den Netto irgendwie draußen vor der Stadt, in dem ich den, das ist meine einzige Möglichkeit, das zu essen.
Kartoffeln und Bio-Kartoffeln ist dann der Unterschied.
Ja, und die sind meistens schön wässrig, weil keine Qualität. Also ich will nur sagen, dass diese Food-Deserts gar nicht so gruselig aussehen müssen, so amerikanisch, aber da irgendwie das ganze Logistik- und Handelssystem, was so um uns herum ist, eigentlich komplett auf Supermarkt aufbaut und weniger auf Wochenmarkt oder direkte Produzentenbeziehungen, kann ich mir auch vorstellen, dass es Gegenden gibt, wo das bei uns auch sehr schwierig ist, wenn ich sage, ja, dann kauf dir doch mal frisches Gemüse vom Bauern. Dann sag, ja, wo denn? Also gerade wenn du jetzt zum Beispiel, ich rede jetzt mal von in Ostdeutschland hast du ja oft noch Gegenden, wo halt früher Riesenflächen waren und jetzt wird da überall Mais angebaut, der schön verbrannt wird. Da gibt's keinen Wochenmarkt und keinen kleinteiligen Gemüsebauern, der irgendwie verschiedene Vielfalt da anbietet. Das
gibt's auch wahrscheinlich keine Nachfrage für sowas, oder?
Ja.
Das ist ja auch immer das Problem. Es gibt ja nicht so viele Leute, die das dann auch wirklich haben wollen. Obwohl die Frage ist, woher sollen sie wissen, dass sie es haben wollen, wenn es das nicht gibt?
Ich glaube, viele wollen es mittlerweile anders. Und das war auch so ein Gefühl, was ich jetzt da in Italien hatte. Dass, das ist ja auch, jetzt erzähle ich von Papst und Obama und dann lief da auch noch irgendwo Jamie Oliver rum. Das zeigt ja irgendwie, was für eine Beachtung das findet. Wenn ich davon rede, also direkte Produzentenbeziehung, also ein Grundsatz von Slow Food ist, schüttel die Hand, die dich ernährt, finde ich ein super Satz.
Ja, sehr schön.
Sobald du das tust, hast du eigentlich immer die besten Produkte. Und du brauchst kein Siegel, du musst aber wirklich die Hand schütteln und musst da auch mal zwei Sätze fallen lassen und gucken, was macht denn der eigentlich und wie macht er das. Dass das immer noch so eine Rückständigkeit hat, ne? So, ja, ist ja alles schön, das ist Romantik von früher und das kennen wir, ja, aber heutzutage sieht das anders aus. Wir brauchen Industrie, wir brauchen schnell und so weiter. Aber das Krasse ist, dass es sich jetzt immer mehr so dahin entwickelt, dass du halt so eine Akzeptanz hast. Also, dass man halt irgendwie, wenn ich dann irgendwie diese Leute, von denen ich gerade gesprochen habe, dann dir sagen, ja, ihr seid wichtig, dann ist das für mich schon so eine Verschiebung von Wichtigkeit und du merkst irgendwie, oh,
krass, Respekt. Merken Sie, dass da offensichtlich ein politischer Druck sich aufbaut, den Sie nicht mehr ignorieren können?
Ja.
Weil normalerweise würde man halt sagen, ja, komm, die ganzen Spinner da, die Esoteriker.
Genau.
Ja. Kartoffelesoterik.
Kartoffelesoterik. Es war zum Beispiel ein Bauer da, der aus Mexiko kam, der erfolgreich eine Klage gegen Monsanto durchgebracht hat, wo dann dieser ganze Saal quasi am Jubeln war. 6000 Leute, die wie bei so einem Fußballspiel Tor, weißt du, wir haben einmal gewonnen sozusagen und wir gewinnen an vielen Ecken und Enden und das fand ich halt sehr spannend. Also sozusagen, wie du da merkst, wie da so ein Feuer drin ist. Und dann natürlich ist dann dieser Teil ist kombiniert mit einer riesen Messe in Italien, ich sag mal die Grüne Woche in Geil.
Das ist jetzt nicht schwer, weil die Grüne Woche ist so ziemlich das Ungeilste, was ich mir vorstellen kann.
Das ist so ein Ballermann. Und es
ganz schlimm.
Und es geht ganz wenig ums Essen und du triffst da kaum Leute, die man die Hand schütteln kann.
Und du darfst, wenn du hingehst, kannst du auch noch nicht mal die Sachen probieren, die da Fall bieten. Außer du zahlst viel Geld. Also ich war da vor ein paar Jahren mal und fand das äußerst frustrierend. Das
schmeckt auch oft nicht. Also es ist halt auch irgendwie einfach Qualität, wo man irgendwie denkt. In Italien anders, drei Riesenhallen voll mit Kleinproduzenten, also wirklich so, da kommt der Mann, der einen Balsamico-Essig macht. Und zwar seit, also er verkauft gerade den Essig, den sein Vater angesetzt hat. 50 Jahre alt, aus so klein, also kennst du ja, Balsamico-Essig wird erst in großen Fässern und dann werden die Fässer immer kleiner. Mhm. Über die Verdunstung und Reifung sozusagen. Und dann hast du irgendwann nur so ein Mini-Fass, da kostet ein Fläschchen Unsummen, aber das ist ein ganz netter Typ, der das macht der gerade den Essig verkauft. Und dann gehst du zum nächsten, da macht jemand Parmesan aus einer Milch von irgendeiner Kuh, die von Slow Food geschützt wird, weil sie halt vom Aussterben bedroht ist und diesem industriellen Maßstab nicht mehr gerecht wird. Und dann gibt jemand daneben, der hat eine Zwiebel. Daraus macht er Marmelade. Wahnsinn. Und da sind so Hallen voll mit solchen Leuten. Und da kannst du dann halt auch noch durchgehen. Das ist offen für alle. Mhm. Da sind an den 4 Tagen wie 300.000 Leute gewesen. Italiener viel, auch internationales Publikum. Familien, da werden Schulklassen durchgejagt, die da kleine Workshops machen. Und das ist dann auch noch parallel zu dem, also wenn es dir irgendwann zu viel wird mit, oh Gott, alles Politik und sonst, wie gehst du mal kurz rüber und probierst irgendwie ein bisschen Zwiebelmarmelade und die geilsten Kekse, die du gegessen hast und so. Also es ist so abgefahren und auch die Leute, die da hinkommen als Delegierte, bringen natürlich auch alle aus ihren Ländern was mit. Das heißt, da ist auch nochmal so ein Markt der Delegierten.
Warst du als Delegierter da? Oder
ich war als Delegierter für Deutschland da.
Genau. Was hast du mitgebracht?
Ich hatte einen Schnaps dabei, so ein Bitter hier aus Mecklenburg-Vorpommern. Wir hatten nämlich so ein Drink-In, da war die Voraussetzung, jeder, der da mitmachen will, sozusagen bringt eine Flasche mit, zu der er Geschichte erzählen kann. Oder wo er weiß, aus seiner Region sozusagen. Und dann gab es tischeweise voll mit abgefahrensten Getränken, die jeder eine Geschichte hatte. Genau, und ich habe normalerweise auch mal eine Wurst dabei irgendwie. Ich fand das geil. Ich bin eine Zeit lang immer mit einer geilen Wurst durch die Gegend gefahren. Also eine gereifte. Ja. Genau, und dann kommst du halt automatisch in den Austausch. Und das Abgefahren, das war für mich das. Ich wollte, als ich zum ersten Mal da war vor 6, 7 Jahren, da wollte ich im Grunde genommen rausfinden, was ist dieses Slow Food und warum, ich wusste noch nicht viel drüber. Und dann war ich in Italien und ich hatte ja vor, in meiner Diplomarbeit was über eine Wurst zu machen. Ich wollte als Designer die Wurst, die es bei meiner Oma gab, mal so ein Gesicht geben, dass jeder sagt, oh, das ist ja ernst zu nehmen.
Eine Wurst ein Gesicht geben.
Das ist ja ein richtig... Entschuldigung, Gesicht, also ja. Gesicht sozusagen, dass du die Menschen, die das dann sehen.
Ich hatte nur gerade die Bärchenwurst.
Da musst du bei der nicht gut feilen. Was wird mit dem Fett, wenn das... Ich wollte der im Grunde ein Gesicht geben, wo ich sage, ey geil, so eine Wurst haben wir in Deutschland. Das hätte ich so nicht gedacht, weil wenn ich dir jetzt Salami, wenn ich dir ein bisschen vorschwärme, hast du ganz andere Bilder im Kopf, als wenn ich dir jetzt von der deutschen Schmierwurst einmal erzählen würde.
Ja.
Vielleicht auch zu Recht, aber es gibt halt eben so Spezialitäten, die so besonders sind. Und da habe ich gedacht, als Designer ist ja nun der Job irgendwie, den Kern da rauszuschälen und auch dem eine Form zu geben. Und das habe ich gemacht. Dann war ich da drüben und habe das da, also wenn ich das in Deutschland Leuten erzählt habe, so ja, meine Diplomarbeit, ja, was machst du? Sagt mir dann mal ein cooles Magazin so zum Thema Gestaltung und irgendwie so Typografie. Nee, ich habe gesagt, ja, ich versuche was mit einer Wurst zu machen. Da kriegst du immer sofort erstmal einen Lacher und dann ja, Kunsthochschule, alles klar, geh nach Hause. In Italien haben die Leute gefragt, welche Wurst denn?
Ja.
Die wollten wissen, welche Wurst es ist. Und dann haben sie mir ihre gezeigt. Und dann haben wir zusammen verkostet und dann haben wir drüber geredet und ich habe gemerkt, fuck, was ist das für ein abgefahrenes Gefühl, Essen so ernst zu nehmen und so anders daran ranzugehen. Das finde ich eigentlich immer noch faszinierend, wie das da passiert wird. Wenn ich mich da erinnere, dass da gibt's irgendwie so, wenn du wirklich da so die Familien vor so einem Stand stehen hast und da erklärt jemand eine Zwiebel.
Erklärt.
Na, die sind so riesen Zwiebeln, also so 2 Handteller groß, ja. Der hält die hoch und schneidet die auf und dann gibt's rohe Zwiebeln und dann gibt's die Zwiebelmarmelade und dann gibt's die eingelegte Zwiebel und das hören sich diese Familien an, die Kinder riechen dran, schmecken dran und du denkst so, Wahnsinn, also es ist noch nicht mal so, Achtung Vortrag, sondern das ist einfach normal, so geht man auf eine kulinarische Messe oder Fressmesse in Italien und wenn ich mir dann die grüne Woche dagegen halte, wo irgendwie Haxe gefressen werden und dann tritt DJ Ötzi auf, so, und dann immer dann so, ja, in Italien, die haben so eine Lebenskultur.
Ja, man muss es halt nur machen. Dann
kosten auch Zwiebeln.
Ja. Wenn du sagst, von Slow Food geschützt, ist das ist kein echter Schutz, oder? Also das ist jetzt nicht irgendwie was, wo du im Zweifelsfall die Armee ausrücken lassen kannst, weil jemand eine Pflanze
vernichten will. Schätze nicht
zu. Und genau, unser Arm reicht weit und unsere Rache ist fürchterlich.
Also Italien.
Nee, aber was ist? Ja, genau. Nee, aber was bedeutet geschützt?
Also das war auch das Thema des diesjährigen Treffens dort und der ganzen Messe dort. Salone del Gusto, das ist in Turin, habe ich noch gar nicht gesagt, oben Piemont, also kurz hinter den Alpen. Das Thema war die Arche des Geschmacks und das ist ein Projekt von Slow Food, wo Nutztierrassen, Gemüse oder Pflanzen, auch Bohnen und so ein Kram, und Produkte geschützt werden. Und zwar so, dass der Schutz funktioniert so, dass es meist kleine Förderkreise gibt um Produkte herum, also meistens eine Allianz aus Produzenten und Leuten, die das toll finden oder bei Slow Food Mitglied sind, die machen dann Verkostungen, Präsentationen, versuchen das in die Gastronomie zu bringen, versuchen sich um die Erhaltung natürlich zu kümmern, neue Bauern zu finden, vielleicht die das anbauen, und das vor allem auch zu dokumentieren. Das gehört dazu, weil sonst kannst du es nicht schützen oder überhaupt herausstellen. Und da gibt's in Deutschland eben die Arche des Geschmacks, Arca del Gusto oder Arca del Gusto heißt die Arche of Taste, funktioniert international und da werden halt weltweit eben solche Produkte geschützt. Und das Besondere daran, es gibt ja auch so Arche-Produkte gibt es auch in Deutschland. Es gibt zum Beispiel eine Gesellschaft, die sich für seltene Nutzterrassen einsetzt und dann für seltene Pflanzen und so weiter. Aber es gibt, glaube ich, keine, die das in so einer Gesamtheit sieht und dann eben auch die Produkte damit zunimmt. Also auch eine Wurst, auch einen Käse, auch eine Bohnenpaste, Miso oder sowas kann in diesen Status kommen. Und dann gibt es bestimmte Kriterien, die halt eingehalten werden müssen, die natürlich wieder mit der Region zu tun haben, mit der Produktion, mit wie es hergestellt wird. Die werden dokumentiert und jeder, der das tut, kann sich eben da drunter rechnen. Und wenn es, da gibt es noch so zwei Stufen, also Arche des Geschmacks ist erstmal so aufgenommen, dann gibt es die Presidi, was auf Italienisch, also ein italienisches Wort, das heißt so viel wie Festung. Mhm. Also es geht schon darum, das zu verteidigen. Und da wieder der Hinweis, in Deutschland gucken vielleicht ein paar Leute doof, wenn du sagst, du hast einen Förderkreis, wo du versuchst, die Aale Wurst, die da hängt, in Hessen versuchst zu erhalten.
Wieso muss man versuchen, die zu erhalten? Will die keiner mehr essen oder was?
Essen wollen, ja, das Problem ist, sie wird nicht mehr hergestellt. Also Metzger sterben aus auf dem Land. Mhm. Du hast kaum noch Metzger, die so herstellen. Dann hast du das Problem, Schwein wird heute 3 Monate alt. Es ist quasi so ein aufgepumptes Ferkel.
Ja. Von Aale Wosch brauchst du halt mehr, oder wie?
Du brauchst mindestens, also die Faustregel ist, musst die Kirmesglocken 2-mal hören. Heißt, mindestens ein Jahr. Also mindestens ein Jahr mindestens alt.
Ein Jahr alt.
Und fette Wurstschweine sind eigentlich immer älter. Mhm. Wird heute aber kein Schwein mehr. Hast du aber schon mal wieder, da brauchst du einen ganz anderen Bauern. Normaler Schweinebauer liefert dir das nicht mehr, ob der nun Bio ist oder nix. Das gibt sich oft nicht viel. Dann brauchst du...
Das heißt, die Aale Wosch, die ich mir so kaufe hier gelegentlich, die ist vermutlich gar keine?
Die heißt noch so. Also das war bei mir so, mein Vater hat mir irgendwann mal so eine Plastikpackung aus dem Aldi geschickt, da stand Stracke drauf. Das ist so die Bezeichnung von der Form dieser Aale Wosch. Das ist Aale Wosch Stracke. Das ist so ein Knüppel einfach.
Und also ich kenne die aus dem Supermarkt, kenne ich die nicht, sondern wo kenne ich die? Es gibt hier 2 Läden, wo ich die kaufen kann in Berlin. Also, aber
die, wenn sie... Wenn
also das eine wäre das Meisterstück in Mitte?
Die ja, verkaufen doch, die gibt's da absolut. Die sind...
Das ist eine, die ist okay.
Also, die ist okay und auch vom Einfachen das Gute, die ist auch auf jeden Fall großartig. Ich rede jetzt von Aldi, gibt's die auch ab und zu und das zwar schon in kleinen Scheibchen und so weiter und das hat mir mein Vater irgendwann zugeschickt und ich habe gedacht, krass, ich kenne das von früher, aber irgendwie kann das sein und so. Und ich war halt gerade in dieser Recherchephase und dann beißt du da rein, denkst du, nee, das ist halt nicht, das ist nur noch der Name im Grunde genommen. Und das Geile ist bei der Wurst, die funktioniert nicht, wenn du die nicht nach dem alten Rezept herstellst. Also der Biss nicht. Also
ja, dieses außen hart und innen feucht, ne? Dieses so ein ganz komisches, ja.
Die hat so einen marzipanigen Biss.
Marzipanig, ja, das trifft's.
So etwas weich, das ist halt nicht diese Gummisalami, sondern ist halt echt so. Und das kannst du nicht machen, wenn du die Wurst nicht so verarbeitest, wie es traditionell ist, sondern wenn du da Schweinefleisch nimmst, was eben kalt ist. Es geht um Warmfleischverarbeitung, müssen wir aber wahrscheinlich nochmal extra. Wie gesagt, deswegen sage ich, da können wir eine Sendung rausmachen. Wenn du das traditionell herstellst, so wie es auch dieser Förderverein beschreibt, wir waren ja gerade bei der Arche des Geschmacks, dann schmeckt die anders, als wenn du die an einer industriellen langen Schiene machst, wo du dann halt verschiedene Zusatzstoffe hinzufügen musst, weil sie sonst nichts wird. Mhm. Weil die traditionell wurde es halt gleich nach dem Schlachten verarbeitet, das Fleisch. Das heißt, das Fleisch war noch nicht kalt. Da ist es noch so wabbelig, 1-2 Stunden nach dem Schlachten, Maximum. Und dann kannst du die Enzyme, die im Fleisch noch aktiv sind, dafür nutzen, diese Reifung in Gang zu bringen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird die Wurst nichts. Finde ich super, ist ein geiler Schutz. Es wird natürlich schon was, wenn du halt dann noch das Mittelchen dazu tust. Und wenn du das Mittelchen dazu tust, dann musst du das noch dazu tun. Und wenn du das dazu tust, dann musst du das noch dazu tun. Und dann hast du eben die schöne lange Liste, die auch bei Aldi draufsteht. Dann ist es aber ein anderes Produkt. Mhm. So nennen, ich weiß gar nicht, deswegen ist das Problem mit dem Schutz, so nennen darf man es trotzdem irgendwie noch, weil Stracke jetzt irgendwie nicht geschützt ist. Und deswegen musst du so einen Förderkreis auf einmal aufbauen und sagen, okay, wir benennen auf jeden Fall mal die letzten 10, die das noch machen und prüfen da auch und tun uns zusammen und sagen, okay, das Ding wollen wir erhalten. Und zwar
so, wie es früher war. Bei Slow Food in irgendeinen Katalog gucken und sagen, okay, ich gucke jetzt mal, wo ich traditionelles Zeug überhaupt noch finde und das besorge ich mir auch, um
auf der Homepage.
Möglicherweise auch den Metzger zu unterstützen oder den Bauern.
Richtig, genau. Kannst du auf der Homepage machen. Und du kannst natürlich, also wir freuen uns auch immer, wenn es Produkte gibt, wo du sagst, das ist eigentlich so ein Ding, das gibt's nur hier. Tretet auf Slow Food zu. Dieser Verein ist offen. Du kannst da mitarbeiten und dann versuchst du das Ding zu erhalten. Also es gibt ja 1000 Sachen, wo man denkt, ey krass, das eigentlich gibt's das in meiner Region. Ist das Ding, ja, aber es kümmert sich kaum einer drum und dann wird es irgendwie verfälscht und ja, genau.
Seid ihr da so quasi dogmatisch, dass ihr sagt, so alles andere ist böse?
Nee.
Weil ich glaube ja, eins der Argumente, was man oft hört, ist, naja, wenn die ganze Welt Slow Food wäre, dann würde ja die Hälfte der Leute verhungern. Weil wir müssen ja viele Nahrungsmittel herstellen.
Ja, das ist das schönste Argument der Welt.
Die wir dann wegschmeißen.
Genau, also wir schmeißen erstmal ein Drittel weg oder fast die Hälfte von den Lebensmitteln.
Ich weiß es gar nicht. Ich schmeiße ja schon viel weg.
Das Ding
ist, mir persönlich kaputt geht im Kühlschrank oder sonst wo.
Ja, das hat ja auch Frau Eckner im letzten Jahr probiert. Also Slow Food macht ja auch diese Aktion Teller statt Tonne, wo wir mit Gemüse kochen, die eigentlich auf dem Feld bleiben, weil sie zu klein, zu dick, zu dünn und so weiter sind. Mhm. Und das ist schon 40% fliegt oder 30-40% kommt gar nicht bei uns an.
Im Laden, auf dem Marktstand.
Das wird untergepflügt. Also du musst mal, bei Bio ist es sogar noch ein bisschen mehr, weil halt bei Bio mehr Schwankungen sind bei Groß-Klein, weil bei Hybrid-Saatgut, ja, oder bei industriellem Gemüseanbau hast du halt noch viel mehr gleichförmige Sachen, weil du anderes Saatgut hast.
Ja.
Das kannst du dann das nächste Jahr nicht mehr wieder anbauen, musst wieder neu kaufen von BASF, Syngenta, Monsanto und so weiter. Aber es ist ein bisschen gleichförmiger, weil es halt Inzestlinien sind. Das sind gezüchtete Inzestlinien, deswegen sind die Möhren etwas gleichförmiger. Bei Bio hast du oft alte Sorten, die sind alle noch hin und her. Und wenn du dann einen großen Bio-Supermarkt oder so verkaufst oder auch für...
Ja, weil die Leute, die im Bio-Supermarkt einkaufen wollen, natürlich auch nur den perfekten Apfel
haben. Ja, nicht diesen ganzen... Es dreht sich was. Ich will jetzt gar nicht so schwarz malen, weil diese Kampagnen, die wir in den letzten Jahren gefahren haben, Teller statt Tonne, die Culinary Misfits hier in Berlin kennt man ja auch.
Nee.
Die haben jetzt so ein kleines Restaurant aufgemacht, die sich jetzt nur mit so...
Zweibeinige Möhren, Culinary Misfits, ja, okay.
Genau.
Das haben wir
schon
gesehen.
Die waren mal so in den Medien auch irgendwie ganz präsent. Also das Thema ist so ein bisschen im Kopf, dass man da checkt, okay, so trotzdem ist es noch nicht so wirklich angekommen und es fliegt halt so viel in die Tonne. So, das ist das eine. Da finde ich schon mal das Argument, wir brauchen die Gentechnik, damit wir alle ernähren können, schon mal schwierig. Und dann...
Weiß ich gar nicht, ich finde das ja gar nicht schlimm. Das Problem ist, wir dürfen sie halt nicht diesen Leuten überlassen.
Ja, genau.
Das ist halt das Problem. Also das Problem ist ja nicht die Gentechnik, das Problem ist ja Monsanto.
Und dass wir aber auch eben nicht hingucken, was es eigentlich alles gibt und das wertschätzen. Das meine ich eben, wenn du sagst immer, wir müssen eigentlich mehr produzieren, weil so viele Menschen da sind, wenn du dann eben guckst, wer wirklich dann die Welt ernährt, dann ist das eben eine ziemlich arrogante Behauptung zu sagen, das tun wir Deutsche mit unserer schönen Bayer Crop Science irgendwas. Das sind im Zweifel dann die Menschen in den Ländern, die wirklich auf dem Acker stehen, das sind Kleinbauern und die brauchen eben nicht. Für die ist das sogar der Tod, wenn die sozusagen jedes Jahr neues Saatgut kaufen müssen, damit sie Gemüse anbauen können, was sie Jahrhunderte, Jahrtausende immer
aus ihrem eigenen Saatgut gemacht haben. Ja.
Und das ist eben so ein Ding, wo ich einfach nicht akzeptiere, wenn man sagt, ja, wir müssen immer mehr machen und deswegen ist das, was wir da machen, Utopie. Ich glaube eher, dass die dass es eher weiterhilft, wenn man sich mit dieser Vielfalt beschäftigt und die versucht auch zu erhalten, Biodiversität, die uns im Zweifel auch rettet. Also die großen Hungersnöte kamen auch oft einfach dadurch, dass die Biodiversität, die große Kartoffelpest und so ein Käse.
Große Kartoffelpest?
Nicht Kartoffelpest, wie heißt das?
Weiß ich nicht.
Es gab eine Zeit, da wurden wieder Urkartoffeln aus Südamerika importiert, damit unser Saatgut sich wieder neu mischt, weil eben die alten Sorten wieder resistent gegen was anderes waren. Und da hast du ja so eine Biodiversität, die uns weiterhilft, weil wenn dann mal ein großer Schädling kommt und alles auf eine, einfach nur noch zwei, drei Pflanzen sind, dann haben wir ein Riesenproblem, auch wenn wir es super industriell anbauen, aber dann macht's Puff und dann können wir eben darauf nicht reagieren. Und da hilft die Biodiversität, schönes Wort. Genau. Ja, also die großen Konzerne bauen ja auch in Norwegen oder so dieses riesen Lab da, wo sie so unterirdisch da alles einfrieren. Das machen die ja nicht, weil sie irgendwie...
das sind die Konzerne, die das da bauen, diese Saatgutbank?
Ja.
Ich dachte, das wären die Regierungen.
Nein.
Ach was.
Das ist groß. Ich müsste man mal nachgoogeln, aber ich meine, das wären sogar die großen Saatgutkonzerne, die da auch mit ihren Finger drin. Natürlich würden die gerne alles patentieren, dass das keiner mehr benutzen kann.
Ja.
Aber die wissen auch, das ist ihr Potenzial. Also wenn du neue Sorten haben willst, dann ja.
Kann man da überhaupt was... Also die gerade so Kleinbauern und regionale Produzenten, also können die überhaupt irgendwie anstinken? Du sagtest vorhin, dass es einen gegeben hätte, der gegen Monsanto eine Klage gewonnen hat oder einen Prozess gewonnen hat. Schaffen die es überhaupt, dagegen anzukommen? Also wenn rundherum nur noch Hybridfelder sind und irgendwann fliegt das Saatgut doch auch
bei mir an. Sie brauchen unsere Unterstützung.
Ja.
Also sie brauchen vor allem auch eine gesellschaftliche Unterstützung. Das Fiese bei Landwirtschaft und bei Ernährung, jetzt abseits von Schäumchen und Tonkabohne, wird es dann irgendwann, also scheint es jedenfalls kompliziert zu werden. Ich will das immer nur mal so sagen, also zum Beispiel letztes Jahr wurde die neue Agrarpolitik europaweit durchgewunken, die CAP, und da wurden Entscheidungen getroffen, die uns extrem betreffen. Also auch vor allem, wenn du jetzt irgendwie mit deinem Fahrrad rausfährst und guckst, was da so wächst. Mhm. Das wurde letztes Jahr alles grob festgelegt, wer da wie welche Subventionen bekommt und so weiter. Aber das Ding ist, gesellschaftlich ist das kaum ein Thema. Diese Landwirtschaft, die wenn du rausfährst, eigentlich uns mega beeinflusst. Ja. Und der große Teil beim Klimawandel sind, wie wir Landwirtschaft betreiben. Und trotzdem sind wir alle so weit weg davon, vor allem wenn wir in der Stadt wohnen. Meine Lieblingsfrage immer, wenn ich vor vielen Leuten stehe, ja, wer kennt denn noch einen Bauern? Dann gibt es so ein paar, die kennen den noch von früher, sind wir immer auf den Hof gegangen. Ja. Ja, kennst du denn jetzt einen und ist der unter 35? Das ist die Killerfrage, weil da gibt es dann nur noch einen, zwei oder keinen, weil wir kaum noch eine Verbindung zu den Leuten haben, die eigentlich unser Essen herstellen. Also ich rede jetzt von denen, die wirklich einen Weizen anbauen, eine Kartoffel machen und so weiter. Und diese Verbindung ist irgendwie abgerissen und trotzdem ist es eigentlich so ein elementares und wichtiges Thema, aber es wirkt von außen oft einfach kompliziert oder langweilig oder unsexy oder so weiter. Und da finde ich eigentlich immer das Spannende, oder ist meine Erfahrung ganz persönlich, sobald du das tust, wird es total lebhaft, total spannend. Du lernst Leute kennen, die total faszinierend sind, die Türen und Toren aufmachen. Also gerade bei den Leuten, die überzeugte Landwirte sind, sind meistens die Bio-Leute. Die machen dir die Türen und Toren auf, du stehst nicht vom Stacheldraht, du wühlst in der Erde, du redest mit Bäckern und das finde ich halt das Spannende. Und das eigentlich immer das, wo ich denke, ey, kommt mal mit. Und ich versuche halt da irgendwie immer so, ja. Denke so, ey, das ist doch eigentlich geil. Ich meine, wir waren jetzt da auch in Franken unterwegs. Mhm. Und da hast du es ja auch gemerkt. Das ist ja nicht irgendwie so, Ernährung hat ja in Deutschland immer ganz schnell so ein, jetzt soll ich mich auch noch mit Essen beschäftigen und so, und das wird bestimmt langweilig und dann muss ich irgendwie Kalorien zählen oder so. Ey, du bist dann irgendwie bei so einem Handwerker, geiler Typ, der irgendwie nachts backt, wo du pennst und denkst, okay, was, und dann beißt du da rein und denkst, ach, geil. Ach, und das, ach, ist auch noch Bio, ach, ist auch noch gesund, ja, geil. So, also, wo ich immer denke, ey, warum, das müsste eigentlich so das Thema sein, wenn ich sage Landwirtschaft und nicht oder Bauern, also Leute, die auf der Erde sitzen, und das müsste eigentlich auch genau diesen Wert kriegen, den es nicht hat. Das war, mein Anfang war mit der Wurst, ja, wo ich auch gemerkt habe, ey, so ein Metzger hat sowas von so unsexy, das ist immer der pausbäckige Typ, der irgendwie so pralle Dinge so hoch.
Plastikschürze und überall ist Blut.
Genau. Und dann lernst du Metzger kennen, die so leidenschaftlich sind. Wir haben jetzt hier in der Markthalle mal so Live-Wurst gemacht. Das sind so geile Typen und die sind wie so ein Showkoch im Grunde genommen. Mhm. Oder ne, die wir auch im Fernsehen uns angucken, weil sie einfach super unterhaltsam sind und weil es total spannend ist. Das ist bei Metzgern genauso, ist bei Bauern genauso, wie viel ich über Gemüse gelernt hat, über Bodenleben und sonst wie. Also nicht, und zwar nicht wie im Biounterricht, so, sondern echt so, du stehst da mit deinen nackten Füßen, stehe ich da im Sommer bei mir auf dem Acker und denkst so, ach, so funktioniert das. Ah, wie gut, dass ich das weiß. Und das erdet dich, weißt du? Und dann versuchen wir uns irgendwie von Burnout frei zu rudern mit irgendwelchen Sportsachen. Ich denke immer, kommt mal alle auf unseren Acker und fangt mal an zu hacken. Dann habt ihr.
Das macht ihr da dann auch auf dem Acker. Also ihr beteiligt euch auch mit Arbeit daran.
Genau, du einmal im Jahr ist Pflicht. Es ist sehr lasch eigentlich, aber es gibt natürlich viel, also ich habe im Sommer war ich öfter dort und dann gibt es oft so Gruppen, manchmal gibt es auch so eine Hilfemail vom Bauern, der sagt, ey Leute, wir sind zwei von den FJ-Lern, also die so ein freiwilliges ökologisches Jahr machen auf dem Hof, die sind heute irgendwie nicht da oder krank oder was weiß ich, kommt mal rum, wir müssen irgendwas ernten oder wenn wir die Salate heute nicht ausbringen, dann sind sie vertrocknet und dann sitzt du da auf dem Acker und pflanzt 2000 Salatpflanzen. Man weiß aber ganz genau, dass diese 2000 davon sind fünf deine oder zehn. Und dann fährst du nächste Woche wieder hin und merkst, geil, die wachsen ja. Wir haben Physalis gehabt dieses Jahr, ist der Hammer. Solche riesen Dinger, Physalis sind diese gelben.
Ja, ich weiß, ich dachte, das wäre irgendwas Tropisches oder sowas, nee. Dass es hier wächst.
Freiland. Wir haben nur Freiland, wir haben keine Gewächshäuser. Es ist 80 verschiedene Kulturen. Deswegen sage ich, 10 verschiedene Kartoffelsorten, wir haben bestimmt genauso viele verschiedene Salatsorten, dann alte Rüben, verschiedene Möhrensorten, Kräuter.
Aber es ist halt Arbeit und es ist schmutzig und ich glaube, das ist was viele Menschen gar nicht haben wollen, ne? Sondern ich gehe dann halt lieber ins Fitnessstudio, weil da kann ich hinterher schön duschen und kann dabei Fernsehen gucken und hole mir mein Zeug dann hinterher auf dem Heimweg im Supermarkt.
Welche Menschen du jetzt im Kopf hast? Ich kenne ganz viele Menschen, die wollen das, haben nur keine Möglichkeit dazu. Ich kenne auch ganz viele Menschen, die sagen, die gucken sich so eine Doku an, schreiben dann maximal bei Facebook und Scheiße, was soll man denn noch essen? Aber sie haben keine Möglichkeit, irgendwas anderes zu kaufen. Und da finde ich es eigentlich, wenn wir die alle schon mal kriegen oder wenn wir alle, die wollen, schon mal eine Möglichkeit haben zu können, dann sind wir schon einen Schritt weiter. Weil ich glaube, ganz oft liegt es daran, es gibt keine Möglichkeit. Also ich würde ja gerne mal einen Bauern kennen, aber wie mache ich denn das? Nachher landest du irgendwie bei so einer komischen Landpartie oder du gehst auf die Grüne Woche, da gibt's auch keine mehr. Oder du musst auf jeden Fall sehr gut suchen, um einen zu finden. der noch irgendwie auf dem Acker steht. Aber welche Möglichkeiten hast du denn? Und daran müsste man, glaube ich, einfach arbeiten. Und solange du, und dann hast du eigentlich schon genug. Und dann dreht sich ja auch mal weiter. Ich meine, Essen wird das, wie heißt, SZ hat geschrieben, Essen ist the new going out. Also, Essen was? Gehen ist das neue, Ausgehen oder Tanzen oder so.
Aha.
Haben sie über die ganze Food-Festivals geschrieben, die in Berlin stattfinden. Also irgendwie, da dreht sich ja schon was. Das Essen wird irgendwie so. Also
zumindest wird es was, so ein Distinktionsmerkmal. Und das ist ja schon mal was. Also wenn die Ersten anfangen, sagen, ja, ich bin einer von denen, die gut essen und du nicht. Das ist, ja, so gut. Fängt das ja oft an. Ja, ne? Das ist halt, jeder will halt eine Oberklasse-Limousine fahren. So.
Aber ich gehe schon, das Krasse finde ich ja, dass es sich so gedreht hat. Früher hattest du irgendwie so ein Ding, ja, der hat schon mal Kaviar gegessen oder Austern oder Tonkabohne, Trüffel, irgendwas.
Was ist denn eigentlich Tonkabohne? Das hast du jetzt zum zweiten Mal gesagt.
Sorry. Tonkabohne ist so eine, ist eine Bohne und die reibst du so und die hat einen betörenden Geruch und Geschmack. Die hast du ganz oft in Süßspeisen drin. Jetzt so gehobene Gastronomie. Okay. Da kommt so Tonka-Eiscreme und so ein Zeug. Tonkabohnen-Eiscreme. Das ist so Vanille. Ja, Tonkabohne. Okay. Schreib mal Vanillegeschmack. Ja. Also so schon ziemlich geil irgendwie. Mhm. Aber auch so sehr, sehr weit weg. Also auf einmal kommt dieser Geschmack, ja, und ich finde, wir haben eigentlich aus der Zitronenverbene, die hier irgendwo rumwächst, noch nicht genug rausgeholt. Will ich erstmal probieren, bevor ich die Tonkabohne eigentlich
drin. Was kann man denn da noch rausholen außer Zitronengeschmack?
Ja, also, weiß ich nicht, mach mal einen Quark draus, mach mal einen Brand draus, mach mal, wo kann das noch mit rein? Also finde ich im Zweifelsfall spannender.
Ja.
Wenn du mir quasi eine unbekannte Welt um mich herum neu für mich entdeckst, und das können ja viele gute, gehobene Köche, als wenn du sagst, ja, ich habe da so ein Kresse-Ding, das lasse ich mir immer irgendwie aus irgendwo einfliegen, schmeckt geil, macht Bumm im Kopf, aber du denkst aber so.
Kann letztlich jeder, der genug Geld hat, es sich einfliegen zu lassen. Ne?
Und das finde ich das Spannende, das wollte ich ja gerade sagen. Das habe ich in, glaube ich, in Amerika, in einem amerikanischen Magazin gelesen. Amerikanische Wissenschaftler haben
herausgefunden. Freunde in Amerika besucht hast. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt.
Nee, das ist, instead of lobster, people will eat a potato from Krakow too. Also, ja. Es ging darum, dass die Leute wahrscheinlich heutzutage eher irgendwie eine Kartoffel, die eine alte Kartoffelsorte aus Tschechien irgendwie feiern werden, als irgendwie den geilen Hummer, was ja früher der Fall war. Also, oder was sag ich mal, wenn du jetzt von Distinktion oder Luxus oder so sprichst, ist das wahrscheinlich viel geiler zu wissen, ich weiß, wo 12 verschiedene Kartoffelsorten zu kaufen sind, als wenn du sagst, ey, ich hab da jetzt im KDW.
Wo sind hier eigentlich 12 verschiedene Kartoffelsorten zu kaufen? Früher gab es am Karstadt am Hermannplatz und im Keller so einen Kartoffeltypen.
Ja. Yeah.
Da habe ich mir immer diese, wie hießen die denn? Diese violetten Kartoffeln gekauft, die kann man sehen.
Violetter, blauer Schwede.
Nee. Ich weiß nicht mehr. Irgendwas. So eine französische. Auf jeden Fall war es eine Violette, die konnte man sehr schön in sehr heißem Fett kurz anbraten. Sehr lecker geworden.
Aber gut. Es gibt hier auf dem Markt, also jetzt bei hier im Schillerkiez gibt es jemanden, der heißt der Kartoffelmann. Der hat aber auch irgendwie der hat dann Sachen aus Zypern und sonst wo. Also der so ein bisschen, der kauft so ein bisschen europaweit ein. Ist aber nicht schlecht, um mal irgendwie anzufangen. Mhm. Der hat auch oft mal eine Kiste vom Bamberger Hörnler. Die kann ich empfehlen. Das sind so lange Hörnchenkartoffeln. Bamberger Hörnler. Und das ist eine der ältesten Kartoffelsorten, die wir in Deutschland haben.
Mhm.
Eben eine, die aus den Ursprungsländern Peru wieder hierher, um die mit anderen zu verkreuzen, damit sie sozusagen resistenter werden. Aber es gibt diese Urform in Bamberg immer noch, die wird da angebaut, auch ein geschütztes Produkt von Slow Food. Gibt es hier aber auch manchmal auf dem Markt. Ursteuer, kostet 5 Euro das Kilo, aber ey, richtig geiles Ding, kannst du halt nicht maschinell ernten, ganz schwierig, musst du echt mit der Hand rausholen. Ja. Ist auch ein bisschen, lässt sich nicht mit Pestiziden so gut behandeln, ist halt eher easy bio, einfach aus Prinzip so ungefähr, weil die Kartoffel ist erfordert, weil die halt so unförmig ist, die hat auch so Knubbeldinger und so, die ist einfach, schmeckt aber unheimlich geil. Es ist die als Salat, die ist so super speckig, also die ist halt so festkochend, so festkochende Sachen hast du noch nie, so richtig so eine feuchte Speckigkeit, wenn du die sozusagen in so kleinen Scheibchen dann in so einen Kartoffelsalat, das ist der fränkische Kartoffelsalat ist eigentlich mit dieser Kartoffel zu machen. Die gibt's hier auf dem Markt. Ansonsten muss man halt.
Ist der Markt noch? Schaffe ich das nachher
noch? Bis auf 4. also das finde ich halt, aber du hast völlig recht. Und da kann ich dir jetzt, ich könnte jetzt sagen, komm zu uns auf unseren Bauernhof. Da kannst du sogar mit den Bauern besprechen, weil wir haben auch so regelmäßige Sitzungen. Einmal im Jahr, so was wollen wir denn nächstes Jahr haben? Also gibt's auch Leute, bitte nicht nochmal irgendwie so 20 Sorten Salat. Ich kann jetzt nicht mehr sehen. Lass uns mal mehr Kartoffeln machen. Okay, mehr Kartoffeln. Ja, welche denn? Welche fandet ihr denn geil?
Und der fühlt sich da auch nicht gegängelt, der Bauer, und denkt, jetzt kommt diese Spinner aus der Stadt und
Nee, also der hat Für den ist das, du musst dir das vorstellen, stell dir mal so einen Bauern vor, selbst einen Biobauern. Ich habe letztens mit einem Biobauern gesprochen, Demeter, der hat Erbsen gemacht. Mhm. Der macht Erbsen. Der macht die geilsten Erbsen, die sind richtig gut. Dann erntet er diese Erbsen. Irgendwo auf dem Land, nicht nahe Berlin. Dann tut er diese Erbsen in einen LKW, der kommt. Dann fährt dieser LKW weg, dann ist er fertig. Mhm. Da ruft keiner an und sagt, ey, Bauer, geile Erbsen, richtig cool, habe ich letztens hier bei Alnatura irgendwo gekauft oder was weiß ich. Der weiß weder, wo seine Erbsen hingehen, der weiß nicht, ob die Leute das geil finden. Der ernährt mit den Erbsen wahrscheinlich 20.000, 30.000 Leute, kriegt nur überhaupt kein Feedback. Ja. Du kriegst hier, du haust deinen Podcast raus, du kriegst Likes, du kriegst Kommentare, du kriegst Rückmeldung. Holger, geil, fand ich gut, fand ich scheiße, ja, mach mal stimmt. anders. Der kriegt nix. Und diese, das musst du dir halt mal vorstellen, reinziehen. Da gibt's Leute, die ernähren tausende Leute, weil es jetzt auch bei Bio ja nicht mit dem Pferd ist und weil sie auch irgendwie maschinell da irgendwie echt gut fahren, sie kriegen überhaupt kein Feedback, wenn sie keinen Hofladen haben. Und selbst bei den Hofläden kommt dann jemand und sagt, wieso gibt's denn im Salat im Winter keinen Salat? Dann kriegst du eher noch so einen reingewirkt. Und deswegen ist es, glaube ich, super cool für jemanden, der eben diesen Job hat, dass er einen Austausch hat, überhaupt mit seinen Kunden, weil das gibt's eigentlich nicht mehr. Früher gab's es häufiger, aber jetzt gibt's es einfach nicht mehr. Und das finde ich krass, weil das verändert viel. Und dann brauchst du dich halt auch nicht mehr wundern, wenn das dann halt so auseinandergefrissen ist. Ne? Also ich sage immer, diese Brücke zwischen, wo kommt mein Essen her, ist irgendwie zu zerstört.
So was Ähnliches wie Entfremdung, ja.
Ja, also es ist völlig entkoppelt. Und dann kann ich auch, weißt du, dann so ein Landwirt dann vorzuwerfen, ja, du kümmerst dich aber nicht genug um die Hühner. Wenn der immer nur kriegt, ja, mach mal billiger.
Ja.
Und kein Feedback kriegt, so. Wir überlegen jetzt auch, ob wir uns vielleicht Hühner noch holen. Also der Bauer hat
auch. Ist geil für Eierlikör. Freundin von mir hat Hühner bei sich im Garten im Reihenhaus und immer die produziert halt Unmengen Eierlikör. Das hat alles, was sie mit den Eiern macht. Also manchmal gibt's ein Rührei, aber meistens ist Eierlikör. Sie hat halt Hühner ist gut. Also wenn es Hühner gibt für Eierlikör, dann bin ich dabei.
So, und da gibt es ja zum Beispiel auch diese zwei Nutzungshühner, dass du halt sozusagen da jetzt nicht, wir zermusen ja quasi, wir schreddern ja quasi die Hälfte der Hühner. Das heißt, die Hühner werden geboren und alle männlichen bei den Legehennen werden geschreddert. Mhm. Die vom Fließband in so ein Mulcher heißt das. Da wird dann irgendwas draus.
Mulch.
So
Hühnermulch.
Flauschmulch.
Flauschmulch.
Und,
das ist total ekelhaft, worüber wir uns gerade lustig machen.
Ne? Bei den Fleischrassen ist es genau andersrum. Da brauchst du die Weibchen nicht. Also,
aber man könnte doch aus den Männchen trotzdem was machen und aus den Weibchen der Fleischrassen trotzdem was machen, oder nicht?
Nee, werden Krüppel. Das sind ja wieder die Hybridrassen. Das sind Inzestlinien, genauso wie beim Gemüse. Das heißt, die sind so in eine Richtung getrieben, dass du sozusagen...
Das heißt, da wo du nur die Weibchen brauchst, werden die Männchen automatisch scheiße.
Ja. Die Weibchen sind extrem, haben extreme Ausformung, Brustfleisch, weil wir essen nur die Brüste, der Rest geht ja schöner Afrika und macht da die Märkte kaputt. Die Männchen sind halt, das lohnt sich nicht. Da werden Hühnchen draus. Aber das werden keine Fleischhühnchen. Mhm. Die kannst du nicht als coole Fleischhühnchen, maximal vielleicht nur als Suppenhühnchen oder irgendwie sowas. Aber auch nur als, das wären halt Krüppel. Mhm. Und es gibt aber auch Sorten, wo beides noch funktioniert. Das sind halt alte Sorten. Huh. Rate mal, wer es schützt. Und da kannst du halt beide. Also da wird aus dem, da gibt's ein Huhn, was zwar jetzt nicht 3 Millionen Eier im Jahr legt, vielleicht ein paar weniger. Aber wenn du ein bisschen mehr dafür bezahlst, dann funktioniert das und das Männchen kannst du halt messen und da wird auch ein akzeptables Brathähnchen raus. Mhm. Ist halt nur insgesamt ein bisschen wertvoller und das hat der Bauer auch gemacht, also der Christian Heimann vom Speisegut, das hat er vorher gemacht und auch Freilandhaltung und so weiter und da kannst du halt auch, Hühnerpatenschaft gibt's auch in München, bezahlst du das Huhn vorher,
und er produzierte
das sozusagen. Er produzierte das und dann kriegst du es. Macht für den Bauern viel mehr Sinn, weil er halt sozusagen nicht ins Risiko rein wirtschaftet und was nicht hinkriegt. Und das, finde ich, sind so Beziehungen, die sind unheimlich wichtig. Und da gibt's halt tausend Projekte. Und die kommen eben auch dann auf sowas wie die Terra Madre, so heißt diese Konferenz. Und da werden auch solche Sachen diskutiert, weil diese CSA heißt das, Community Supported Agriculture, solidarische Landwirtschaft, also diese direkte Beteiligung an einem Hof, gibt's auch in Amerika, gibt's auch in Südamerika, in Italien und so weiter. Und die stecken dann da ihre Köpfe zusammen und überlegen, ja, was klappt nicht, was könnte man besser machen. Und das ist dann halt so ein Nährboden für solche Ideen. Und das finde ich halt auch super wichtig, wenn du dann halt merkst, denkst du ja manchmal, du bist ja völlig gaga, dass du da deine Lebensenergie drauf verwendest, da was zu drehen. Mhm. Aber wenn du merkst, dass es weltweit ist und dass du dann sogar Auswirkungen merkst, wo du sagst, okay, da ist jemand, der das am anderen Ende der Welt, dem das vielleicht sogar hilft, deine Idee hilft oder was auch immer. Schnibbeldisco zum Beispiel.
Schnibbeldisco.
Auch so ein Ding, wo ich platt war. Ich Muss ich jetzt kurz erklären, was das ist?
Ja, natürlich musst du das erklären. Vorher musst du mir noch eine Frage beantworten. Die Reste schaffen wir nach Afrika und machen da die lokalen Märkte kaputt?
Ja, genau. Also das war das Abgefahrenste. Vor 2 Wochen habe ich ein Panel moderiert. Nachhaltigkeit bei irgendwas, Konferenz, The Next Generation Food. Und ich sitze im Taxi. Mich fährt jemand aus, war das Liberia? Ich hab's irgendwo notiert. Ein Mann aus Afrika begrüßt mich nett. Ich sag ja, bitte dahin. Ich muss dahin. Gleich geht das Panel los. Fahr mal ein bisschen schneller. Habe ich ihm kurz erklärt, was ich da mache, Nachhaltigkeit, Essen und so weiter. Und ich habe nichts viel erzählt. Ein bisschen Slow Food und so und regional und so. Ja, stimmt. Ich habe letztens mit meinem Freund mich unterhalten, sagt er. Da haben wir uns überhalten, dass es kaum bei uns zu Hause halt kaum noch diese geilen Hühnchen gibt. Ich so, geile Hühnchen? Wieso? Was? Ja, wir haben halt so richtig leckere Hühnchen und so weiter und wir haben die in meinem Ganzen gekauft. Und
zu Hause
halt
in seinem Heim?
In Afrika, genau. In Afrika, okay. Und ich so, wieso denn nicht? Ja, naja, hier die Deutschen, die ganzen Reste kommen ja da an aus Deutschland und auch aus Holland und so weiter. Und ich so, nee, ich hatte das in der Doku gesehen. Es gibt so eine Doku irgendwie, wo dieses Hühnchenfleisch, also wir schneiden die Brüste raus und ja, vielleicht die Schenkel noch und so, aber die Karkassen und alles, was so übrig bleibt, das wird halt tiefgefroren in so riesen Blöcken, geht nach Afrika, ja, weil das billiger ist, das dort zu entsorgen, als hier wegzuschmeißen. Das ist dort wieder billiger mit den ganzen Agrarsubventionen, die wir hier haben, ja, wahrscheinlich irgendwelche Abkommen, Handelsabkommen, dass es dort billiger ist, dieses eingefrorene Fleisch zu kaufen, als die lokalen Hühner, die sozusagen da von den Züchtern aufgewachsen werden. Und teilweise sind das sogar Farmen, das sieht man in dieser Doku, sind es Farmen, die von uns im Entwicklungshilfeprogramm gefördert wurden. Wir machen es aber dann reißen es mit dem Arsch wieder ein, weil wir die Reste halt drüber fliegen, weil hier allen erzählt wird, wenn du Brustfleisch isst, wirst du nicht fett. Keine Frau kann mehr eine Hühnersuppe kaufen, aber die Fitnessstreifen, die müssen es dann sein, ja, auf dem Fitnesssalat. Und das war für mich so krass, dass du im Taxi sitzt, erzählst irgendwie 2 Sachen und der erzählt dir diese Geschichte. Und zwar nicht, weil er irgendwie sagt, ja, hier, dieses Hühner kennst du doch. Der hat mir das einfach so erzählt. Und das ist eben dann so die Geschichte dahinter, wo du merkst, da haben wir einfach globale Auswirkungen. Wenn wir hier sozusagen anfangen, uns fettfree zu ernähren, wo es keine Studie gibt, dass Fett irgendwie fett machen würde. Mhm. Und das sind dann eben diese Auswirkungen. Und das passiert dir halt hier im Taxi, wenn du mit jemandem sprichst, der aus diesen Ländern kommt. Und da merke ich dann immer, okay, da ist ein bisschen mehr drin. Macht's aber deswegen, das ist das Geile, finde ich, bei Slow Food. Das macht's deswegen, normalerweise, wenn es jetzt diese Idee nicht gäbe von Slow Food und ja, von diesem Verein und von diesen Handlungsmöglichkeiten, von denen ich gesprochen habe, dann würdest du in diesem Auto sitzen und sagen, oh, das ist scheiße und Nachhaltigkeit, ich muss weniger Fleisch essen. Du musst anders Fleisch essen. Ja. Und dann denkst du, geil, jetzt müsste ich eigentlich Christian nochmal anrufen, wir wollen diese Hühner haben, lass uns diese Hühner machen, ich habe da so Bock drauf, lass uns 20 Leute finden, die dieses Häuschen für die Hühner da irgendwie fördern und so weiter. Und dann auf einmal hast du eine Handlungsoption, das finde ich so wichtig, gerade beim Essen, dass du irgendwie merkst, ach, das kann ich aber dann tun. Und dadurch, dass wir hier diese Hühnchen machen und da vielleicht ein bisschen weniger essen, weil wir halt irgendwie geilere Hühnchen haben, die kosten ein bisschen mehr, aber das ist dann auch wertvoller und ich sehe die auch aufwachsen und ich habe schon diese frisch geschlüpften aus dem Brutkasten da irgendwie hingetragen und so. All das ist so ein Gewinn im Vergleich zu alles scheiße, ess mal kein Fleisch mehr, so.
Was man ja sowieso nicht tut. Das ist ja dann das nächste Schlimme. Ja. Dann machst du 2 Jahre lang, isst du kein Fleisch, weil du es irgendwie für sinnvoller hältst. Und dann kocht ein Kumpel von dir diesen geilen portugiesischen Wirsing, wo so eine Wurst reinkommt. Das ist jetzt meine Geschichte.
Klingt gut.
Also ja, genau, ich habe einfach mal 2 Jahre kein Fleisch gegessen. Und das nicht, weil mir die Tiere so leid tun, sondern weil ich einfach irgendwann mal dachte, die Art und Weise, wie das Fleisch, das ich hauptsächlich konsumiert habe, zustande kommt, ist eigentlich total unappetitlich.
Ja.
So, das ist einfach irgendwie hässlich. Also aus ästhetischen Gründen esse ich das jetzt nicht mehr. Hat 2 Jahre funktioniert, bis Olaf diesen Wirsing gemacht hat. Und wenn ich jetzt besoffen nach Hause torkle, ist mir halt auch egal, wo ich mir den Döner kaufe. Was eigentlich auch ein Problem ist.
Ja, ist auch wieder dann menschlich und so weiter. Ich glaube aber eher, dass du halt über die Faszination der Alternative irgendwie kommst und die muss halt echt sexy sein. Ja. Nee, aber es muss halt echt irgendwie, du musst halt Bock drauf haben. Und wenn ich dir das dann zeige oder wenn du das dann isst, dann muss es einfach auch besser sein als das, was du sonst kriegst.
Und es gibt da einen Dönerladen hier in Berlin, wo du keine Soße dazu nimmst, weil das Fleisch so geil ist. Das kriegst du halt gegenüber vom Biometzger.
Ah.
Ja. Auf der Greifswalder Straße, Merhaba heißt der.
Merhaba.
Ja. Nicht Merhaba, der ist ein paar Häuser weiter. Okay. Dem unterstelle ich auch, dass er der zweite ist. Nee, Merhaba.
Merhaba, okay.
Merhaba, direkt, was ist denn das da? Weiß ich gar nicht. Tramhaltestelle, keine Ahnung, Greifswalder Straße. gegenüber ist ein Biometzger, der versorgt halt diesen Biodöner.
Ah, okay.
Und daneben ist eine Bio-Curry-Bude.
Das finde ich halt ja. So abgefahren, dass du halt da irgendwie so
das eine... Dass es möglich ist. Ne? Da ja, kostet genau. Dann halt so ein Döner, kriegst du halt nicht für 2,80 oder 3,20, sondern kostet irgendwie 4,80 oder sowas. Aber ich bin es ja bereit zu bezahlen. Selbst wenn ich besoffen bin. Dann umso mehr noch.
Selbst dann. Ah ja. Ja, aber das ist genau. Also das finde ich halt das Spannende. Und das ist dieses Gefühl, wo du merkst, das hat irgendwie, es kann alles so negative Auswirkungen haben, weil wir haben auch immer diese Apokalypse, die über allem schwebt, ne? Klimawandel ja. Und und du kannst so viel Positives erleben. Deswegen finde ich diese Brücke oder diese, ich versuche immer, also A, mich und meine Motivation ist eigentlich immer, ich mache diese Erlebnisse und finde es eigentlich so mega. Das wäre jetzt für mich dieses Distinktions, ich bin besser Mensch, ich esse besser als ihr seid alles Versager und Spastis. Und ziehe mich da so raus und ich finde das genau, das ist die falsche Geschichte. Ich mache tolle Erlebnisse und denke dann immer so, ey, das können doch andere auch erleben. Mhm. Kommt mal mit oder gibt's nicht irgendwie Möglichkeiten, dass ihr das auch erleben könnt, ohne jetzt sozusagen zum Food-Nerd zu werden. Weil ich finde, das ist immer so, demnächst jetzt am Mittwoch ist so ein Treffen, da sind Lobbyisten, da ist der Bundesminister, ich bin da auch eingeladen. Da wird dann wieder über Transparenz und der Verbraucher gesprochen, über neue Labelsysteme und so.
Ja, die sind doch schon an dieser Ampel gescheitert, die eine gute Idee wäre auf den Verpackungen.
Rot, grün, ja genau. Ja. Und dann gibt's da dieses Ding, da ist ja dann das Argument, ja, es steht doch drauf, was drin ist und so. Und das kann doch jeder, es gibt doch den mündigen Verbraucher.
Genau, nee, den gibt's halt nicht.
Mündigen.
Da habe ich ein Argument. Wenn es den gäbe, würde Werbung nicht wirken. Ganz einfach. Wenn es den mündigen Verbraucher gäbe, hätten wir keine Werbung.
Okay.
Weil der würde sich dann halt nicht mehr verarschen lassen.
Stimmt.
Den gibt's nicht. Sonst würde Werbung nicht. Ne? Ja.
Ich hab. Nee. Sonst laber ich ja die ganze Zeit.
Ja, aber ist ja auch. Du bist ja auch der
Gast. Ist auch so gedacht. Genau. Nee, dieses Ding, wenn ich sag dann immer, Leute, ich habe 8 Jahre gebraucht, um einen Supermarkt zu verstehen, um zu verstehen, wo das Zeug herkommt. Also ein Teil, ich weiß nicht von jedem Ding, aber ich war jetzt schon in der Großmolkerei, ich war in einem Großschlachthof, ich war bei einem Großbauern, ich war bei den Tomaten in Holland. Weißt du, ich mache ja diese ganzen Reisen auch. Mhm. Aber es kann doch nicht sein, dass jeder 8 Jahre braucht, um einfach mal einkaufen zu gehen. Das Ding ist, wenn du jetzt hier auf den Wochenmarkt gehst, wo du Sellerie, Möhren, 5 verschiedene Kartoffelsorten und so weiter kriegst, da stehen ja nirgendwo irgendwelche Inhaltsstoffe dran. Das geht. Aber das Ding im Supermarkt, und ich kann den Mann hinter dem Theke fragen, wo hast du denn den Sellerie her? Sagt er, entweder habe ich selber angebaut oder kommt vom Kollegen irgendwas, bla bla. Geht im Supermarkt alles gar nicht. Und deswegen gehe ich da auch nicht von einem mündigen Verbraucher aus, sondern das ist so mega kompliziert. Für mich ist ein Supermarkt oft eine Überforderung, weil ich, wenn du jetzt von dem Gemüse weggehst, wo du auch oft nicht weißt, wo es herkommt, weil die Tomaten eben nicht, der kleine Händler, der hier die Tomaten verkauft, im Schiller-Kiez, super, super süß, ey, die kannst du snacken zum, das ist wie Früchte sind das, wie Trauben eigentlich.
Auch auf dem Markt oder was?
Auch auf dem Markt, okay. Jetzt ja nicht mehr, Tomaten sind vorbei, aber,
saisonal,
den fragst du und dann lädt er dich zum Hoffest ein und sonst wie, wenn du im Supermarkt stehst, ja, wo kommen die denn her?
Spanien
und Holland und es gibt in Holland wirklich auch gute Produzenten. Aber die musst du erstmal rausfinden, da steht da nicht dran. Dann musst du die Adresse checken, dann bist du irgendwie, ich war jetzt schon da in Holland in diesen Gewächshäusern. Da gibt's Gewächshäuser, die werden mit Erdwärme geheizt, also völlig neutral. Da wird das CO2 der Kraftwerke aus Holland in die per Fernleitung in die Gewächshäuser geleitet. Dann haben die Nutzinsekten, also die haben sozusagen gegen Schädlinge, setzen die keine Pestizide ein, sondern so Nutzviecher, die da rumfliegen. Dann haben sie Bienen und Hummeln, die das Zeug befruchten. Die können die Tomaten abpflücken und direkt in die Packung tun. Da ist keine Chemie dran, nix. Das ist auch, die wachsen auf Steinwolle aus der Eifel. Die werden danach zu Baustoffen verarbeitet und so weiter. Super geiles Ding. Die haben auch verschiedene Sorten. Das Ding, das siehst du im Aldi nicht. Die gibt's bei Aldi. Aber du weißt nicht, ob die daher kommen. Oder aus die aus Spanien kommen, wo, weiß ich nicht, irgendwelche Bootsflüchtlinge ausgebeutet werden wie Sklaven und dir deine Tomaten pflücken. Und wo sonst was draufgesprüht wird. Das weißt du alles nicht. Deswegen macht's das so mega kompliziert im Supermarkt für mich, da Sachen zu dechiffrieren. Also überhaupt zu verstehen. Plus halt das Zitat von Thilo Bode, Gründer von Foodwatch, der gesagt hat, würde alles das draufstehen, was in so verarbeiteten Produkten drin ist, bräuchte man so Aufklapplisten.
Ja.
Weil.
Beipackzettel.
Weil du alles nicht draufschreiben musst, was Produktionshilfsmittel sind. Das heißt, das, was nachher drin ist, was du reingetan hast, das musst du draufschreiben. Aber nicht die zum Beispiel Konservierungsstoffe der Sachen, die da vorher noch drin sind. Mhm. Also alles, was du in der Verarbeitung verwurstelt, deswegen sind zum Beispiel in einem normalen Brötchen 20 verschiedene Chemikalien drin. Musst du nicht draufschreiben, weil verpufft ja angeblich irgendwie, dass da Rückstände drin sind und Spuren und sonst wie und dass du das eigentlich da gar nicht drin haben willst und dass das Ja, also Ausklapplisten. Von daher mündiger Verbraucher. Bläh.
Schnippeldisco.
Kam ja noch so.
Ja.
genau, eigentlich ein Wahnsinn, weil wir hatten vor, 2012 war das, es gibt immer diese große Agrardemo, 30.000 Leute, dieses Jahr 30.000 Leute auf der Straße für eine bessere Landwirtschaft, gutes Essen. 30.000 Leute gehen wegen scheiß Essen auf die Straße. Das ist mal krass, finde ich, nach wie vor. Und stehen dann vor der Kanzlerin und das hieß irgendwie, ja, wir lassen uns eine Suppe kochen, die kriegen dann irgendwie was Warmes zu essen. So 6.000, 7.000 Leute haben danach ein bisschen Hunger. Wir haben tonnenweise Gemüse, was eben weggeschmissen wird normalerweise. Habt ihr nicht Lust, das zu verkochen?
Moment, wer hat das gesagt? Wer hat das
Gemüse? Die Organisatoren von der Demo haben das gesagt, zu mir und einer Kollegin von mir.
Und wo hatten die das her, das Gemüse?
Von Bauern, von auch Supermärkten und so weiter. Auch alles Zeug, was halt nicht über den Winter kommt. Ne, so kleine, alles was du, so Lagergemüse wie Sellerie und so weiter, wenn das zu klein wird, dann kriegst du das halt nicht über den Winter, dann muss das halt schnell verarbeitet werden. So, da hatten wir jetzt super viel Zeug. Und wir haben hier, also es gibt eine Slow Food Jugend, Slow Food Youth Network. Jugend klingt immer so jung, aber es sind halt so zwischen, sag ich mal, 18 bis so 35. Das ist
wie
so
bei der Jungen Union.
Genau. Ah, du Drecksack. Ja. Oh Gott. Wir sind die wahren Konservativen. Wir machen richtig Konserven auch, einkochen. Ja genau, also diese Slow Food Jugend, ja, ihr seid doch so jung, habt ihr nicht Bock, irgendwie helft uns mal kochen, schnippeln, weil wenn du so 2 Tonnen Gemüse schnippeln musst, da brauchst du ein paar Hände. Und dann haben wir gedacht, scheiße, das ist jetzt ganz schön lame, Leute zum Kochen einzuladen, also jetzt nur kochen, so kommt doch mal zum Kartoffelschälen. Da kommen unsere 50 Leute, die kochen eh geil finden, aber wir brauchen irgendwie ein paar mehr und wäre es nicht cooler, wenn wir echt da irgendwie, dann haben wir gesagt, ey komm, ich, Nadja, mit der ich das zusammen so erfunden habe, sag ich mal, also erfunden im Prozess, sie sagt, Gemüse, scheiße, wie machen wir das? Dann habe ich gesagt, ey, komm, ich rufe den Roman an, der kennt die ganzen DJs und so, lass uns noch DJs dazu holen, lass mal eine fette Party machen. Okay, machen wir ein Schnippeldisco, ja, geil. Also hatten wir irgendwie 2 DJs
ja.
Und diese tonnenweise Gemüse und dann habe ich noch so ein Plakat gemacht, weißt du, wie so ein Gig-Plakat,
ja.
Irgendwie so, bam, Schnippeldisco, kommt mal alle und wir brauchen richtig viele. Dann haben wir gesagt, okay, dann kommen vielleicht jetzt 100. Es kam 350. Nächsten Jahr kam 500, dieses Jahr waren irgendwie so um die 1000 oder sowas.
Die kommen dann, wo kommen die hin?
In die Markthalle.
Ja.
Jetzt mussten wir ausweichen, wir haben jetzt so ein riesen Zirkuszelt, in dem wir das machen.
Und da stehen dann Tische voller Gemüse und Messer.
Messer, Bretter, 2 riesen Töpfe, also wo du 700 Liter drin kochen kannst, da kannst du kleine Elefanten drin kochen, vom Platz her. Und die Suppe ist vegan. Wir haben halt nur Gemüse gehabt, ne? Ja. Und dann wird das halt alles kleingeprügelt in verschiedenen Kategorien, ne? Zwiebeln zuerst und so weiter. Und dann wird das gekocht. Und da haben wir, das Geile war, wir hatten ja wirklich 2 Tonnen Gemüse und die waren eine Stunde weg. Die waren durch, die waren fertig. Und der Koch hat gedacht, nee. Er hat sich eingestellt, dass er jetzt die ganze Nacht da irgendwie steht und so. Fertig. Ja, und dann halt noch geile Musik. Es war halt eine fette Küchenparty. Ne? Also ja, wenn schön. Du mit deinen Freunden kochst so und das war einfach diese Kombination. Das war halt ein Plakat, wo eben auch diese DJs drauf standen und 2 Tonnen Gemüse. Auf geht's. Und da stand nicht drauf, vegan, regional, bio, das war das alles. Und das Geile war, aber es kamen halt viele Leute. Auch viele Leute, weißt du, wenn du jetzt da bio-vegan drauf schreibst, dann kommen halt auch nur die sich dem irgendwie verbunden fühlen.
Ja.
Und es kamen halt alle. Es kam, ich erinnere mich an so Mädels mit Stöckelschuhen, die mit so einem riesen Sellerie, der viel zu groß geworden war, was ist das? Was soll ich damit machen? Dann kam irgendwie so eine Frau mit so Rasseln. Machen wir irgendwie die kleinen Schneiden, machen wir irgendwie. Und dann haben sich da so Leute gefunden, wo ich gedacht habe, wie schön ist das? Einfach nur, weil es, wie gesagt, einfach viel, viel sexier war, als wenn du sagst, lass mal zusammen kochen, ich finde das wichtig. Also so ein Ding. Und das Geile war, dass dann da jemand aus Frankreich dabei war, Caro, die mich dann über Facebook irgendwie, also auch aus dem Slow Food Youth Network, gesagt hat, ja, du, ich würde das gerne in Frankreich machen. Da habe ich gesagt, ja, pass auf, da kenne ich jemanden über eben diese Terra Madre, über diese Kontakte, die ich da bei diesem Welttreffen dann habe. Ruf den Bastian mal an, hier ist die Nummer und so weiter. Dann haben die in Frankreich zum ersten Mal in Paris eine Schnippeldisco gemacht. Also die heißt da Disco Soup. Schnippeldisco kennt da sonst keiner. Und dann haben die da ein Riesenevent gemacht, 2 Riesenevents. Dann kriegst du diese Videos aus Frankreich. Ich dachte, wie geil ist das denn? Da haben die einen eigenen Verein draus gemacht, der mittlerweile pro Woche 3 von diesen Diskos, glaube ich, macht. Die sind die einzigen Ansprechpartner in Frankreich zum Thema Lebensmittelverschwendung. Was bei uns so ein Konsortium ist aus Slow Food und anderen NGOs und dem Valentin Thurn, der diesen tollen Film gemacht hat, Taste the Waste. So eine Doku, die im letzten Jahr recht erfolgreich war, die dieses Verschwendungsthema aufgenommen hat. ich habe da so ein aus dem Pariser Rathaus so eine Versammlung und dann hatten die so kleine Namensschilder und da stand dann Disco-Soup drauf. Und dann saßen die da, haben mit dem Bürgermeister halt gesprochen, haben mit der Stadt das gemacht. Es gibt in Nantes, in France und sonst. So, und dann ging das von da, ich weiß gar nicht mehr, wie es läuft, aber ich habe dann ein Video aus Korea zugeschickt bekommen, aus Seoul, wo es auch eine Yorigamu, das heißt irgendwie Gemüse tanzen, kochen oder irgendwie sowas, haben sie mir zugeschickt. Dann kam jemand aus Brasilien, wollte das auch machen, Seoul. Da sind jetzt mittlerweile auch schon 10 gelaufen. Dann in Tokio war vor ein paar Wochen auch das Ding. Dann kam aus New York ein Bild mit einer Kiste von so verschiedenen Äpfeln, Giselle Bündchen. Und Tristram Stewart, der diese Aktion Feeding the 5K in London macht, also so auch so ein riesen im Grunde genommen nicht dieses Schnippeldisco-Ding, also viel mit Musik, sondern er hat einfach nur diese Müllberge verkocht, also Müll in Anführungsstrichen, und hat immer so 5.000, 6.000 Leute durchgefüttert, ohne große Demo drum, aber das waren halt immer große Bilder, die in England gemacht hat. Das haben die in New York gemacht und am Abend vorher haben sie in den Docks haben sie halt Disco-Soup gemacht mit Giselle Bündchen und allem. Und dann und so Länder, es ist jetzt weltweit. Ich habe aus Kasachstan gibt's das, in Mexiko, in Spanien, in Israel, da heißt es Disco Shuk, in Tel Aviv. Auch die gleiche Story. Ich habe die Frau, wie gesagt, deswegen war es so schön, deswegen erzähle ich das gerade, weil ich halt da auf dieser Konferenz war und dann kommen so Mädels auf dich zu, auch Jungs, aber oft sind es Mädels, die dann sagen, ey, wir machen die Schnippeldisco in Seoul, in Korea. Wir machen, und dann eben die Frau aus Tel Aviv, die mir auch dann die Geschichte erzählt, wir haben gedacht, da kommen 100 Leute, es kamen 300, 400 Leute, die machen jetzt die nächste im Hafen von Tel Aviv und die waren da am Tanzen und haben gekocht, haben einfach nur, die sind auf den Markt gegangen und haben dann, wenn der Markt halt vorbei ist, haben sie halt die Kisten zusammengesucht, die, wo das ganze Gemüse, was nicht so verkaufbar ist, zusammengesammelt wurde. Und es ist so weltweit, nicht? Und dann einfach über dieses Netzwerk verteilt und es gibt so eine Gruppe auf Facebook, wo dann auch weltweit die ganzen Leute drin sind, die das machen. Man schickt sich Sachen hin und her und das ist so toll, weil es halt überall diese ganzen Länder, die dieses Thema teilweise überhaupt, das ist nicht besetzt. Also du erinnerst dich schon an diese zweibeinigen Möhren und das war mal irgendwie so ein Thema. Brasilien, was? So viel Schmalz? Wirklich? Das ist halt weltweit ein Problem. Und diese Disco-Soup ist halt so eine echte Bewegung geworden, die dann halt weltweit sozusagen dagegen ankämpft. Aber eben mit diesem Ethos von Kochen ist eigentlich das Ding. Wenn du weißt, wie du eine geile Gemüsesuppe kochst und weißt, dass so eine Möhre nicht schlechter ist als eine andere, dann verändert sich was im Kopf. Und nicht, wenn ich dir sage, du bist aber böse, wenn du die nicht kaufst oder so.
Wie kocht man denn eine geile Gemüsesuppe?
Eine geile Gemüsesuppe. Ich mach's gerne so, ist oft so ein Konsistenzding auch. Also, haben wir vorhin beim Essen auch ein bisschen drüber gesprochen. Also ein spannendes Essen ist ja immer das, was dich so ein bisschen im Mund überrascht. Also wo hier was passiert, da was passiert. Das hat selten jetzt unbedingt nur damit zu tun, dass du jetzt besondere Gemüse da jetzt reinhaust, sondern dass zum Beispiel eine Möhre, wenn du jetzt alles reinhaust, eine Stunde lang kochst und dann einmal durchpürierst mit dem Zauberstab und das dann servierst, hast du halt einen Geschmack, der wiederholt sich aber nach dem fünften Löffel.
Möhre, Ingwer, Orange.
Wird halt langweilig. Ja. Und da eben dann so anzufangen, okay, was koche ich zuerst? Schwitze ich die Zwiebeln ein bisschen an, lass die so ein bisschen vielleicht braun werden, dass ich so ein bisschen Röstigkeit kriege. Also nicht jetzt richtig braun karamellisieren, aber so ein bisschen dann irgendwie das Kartoffeln dazu, dann ein bisschen was anpürieren, dann ein bisschen was, ein paar Stückchen noch drin zu lassen und dann irgendwie da oben rein dann eben noch vielleicht ein bisschen was Cremiges reinzumachen. Ne? Also so ein Klucks, weiß ich nicht, ein Schmand oder irgendwas und dann ein paar frische Kräuter und die Kräuter nicht am Anfang alle reinschmeißen, weil Kräuter verlieren irgendwann ihren Geschmack, vor allem die frischen, die erst ganz zum Schluss reinmachen, weil ab einer bestimmten Gradzahl dann sind die ganzen ätherischen Öle so und damit so ein bisschen zu arbeiten, das finde ich super spannend. Und dann wird auch so eine schnöde Gemüsesuppe auf einmal spannend. Und dann natürlich, was jetzt gerade auch, jetzt fängt ja wieder die Zeit an, es wird Herbst, ein Regionalrezept, nein, kochen Sie doch mal wieder mit Pastinake. Genau.
Schön Steckrübe.
Nee, aber genau das Ding. Steckrübe, Pastinake, Petersilienwurzel, Kerbelrübe, Topinambur, Kartoffel, vielleicht zwei Sorten Kartoffeln. Eine, die so ein bisschen wegkocht, eine, die ein bisschen Textur bleibt. Dann zwei, drei verschiedene Sorten Möhren rein, noch eine alte Rübe reinhauen, Sellerie reinhauen. Oben drauf, weißt du, so, da habe ich jetzt schon 10 Sachen aufgeteilt, die du alle in so eine Suppe reinmachen kannst. Und von jedem in so kleinen Stückchen, da wird jeder Löffel wird irgendwie anders. Und dann, weiß ich nicht, dann kannst du vielleicht noch ein bisschen Zitronenschale reinmachen, dann machst du da nochmal so einen Boost hin oder du machst halt auch Ingwer rein oder so. Also da wird's dann irgendwann spannend, finde ich. Und das ist so ein Ding, da wird Essen geil. Aber du merkst halt schon, ja, jetzt, ich weiß nicht, wo du Petersilienwurzel herkriegst, Kerbelrübe, Teltower Rübchen. Weißt du, was ein Teltower Rübchen ist?
Ich weiß, dass es Teltower Rübchen gibt.
So, ja, da musst du jetzt schon auch wieder auf einen speziellen Markt fahren, die zu holen. Oder zum Bauern. Der ist auch, aber es ist ein geiles, also es ist ein Rübchen, das ist so weiß, auch eine ganz alte Sorte, sehr verwachsen oft, musst du halt schön putzen. Aber der Geschmack ist so geil, ist so cremig. Und dann hast du dieses von so einer Rübe sowas, so ätherisch. Also es geht so richtig schön in die Nase, wenn du diese Suppe hast, das halt so richtig, das atmest du so richtig ein, diese
Rübensex.
Aber das meine ich, ne? Diese Vielfalt dann da irgendwie reinzupacken und das wird dann wird es irgendwie, glaube ich, eine gute Gemüsesuppe.
Henrik Hase, vielen Dank.
Bitte.